Ich habe in meinem Garten zwei Liegestühle. Ich bin noch nie drin gelegen. Noch gar nie. Also ich war letztes Jahr auf Reise an der Ostsee und habe gedacht, da bleibst du ein paar Tage. Dann gucke ich da aufs Meer raus. Und dann war das sehr beruhigend. Und nach einer Stunde war es gleich immer noch. Und ich denke, also da ist ja gar nichts los. Gell? Da bin ich wieder heimgefahren. Ich kann nichts tun. Geht nicht. Irgendwas muss ich wursteln.
Ja, und wenn Vincent Klink wurstelt, dann denkt er sich neue Rezepte für sein Sternerestaurant Wielandshöhe in Stuttgart aus. Er schreibt Bücher, macht Musik oder kümmert sich um seine Bienen. Der 75-Jährige hat viele Talente und ist ein echter Typ. Im Promi-Talk spricht er über gutes Essen, über seine schwierigen Anfänge in der Gastronomie, über Superreiche, die er nicht im Restaurant haben will, und über seine verstorbene Frau, die ihn, wie er selber sagt, oft in der Spur halten musste. Ich wünsche gute Unterhaltung mit Vincent Klink.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Vincent Klink ist bei mir. Herzlich willkommen, Herr Klink. Ich freue mich sehr.
Hallo.
Sehr Herr Klink, Sie haben mal gesagt, ein Wirt darf kein Angeber sein. Der darf zum Beispiel nie mit einem dicken Auto rumfahren. Es gibt aber aus Schwäbisch Gmünd noch verbürgte Aussagen, die transportieren, dass auch der junge Wirt Vincent Klink mal mit einem tiefer gelegten Mercedes durch die Stadt gefahren ist. Was war da los?
Da war eigentlich mein Vater schuld. Weil der hat damals gesagt, also der war ja Tierarzt und ist bei den Bauern rumgefahren. Und die Bauern haben einen Mercedes-Diesel gehabt und er auch einen Mercedes-Diesel. Und er hat gesagt, ein Wirt muss ein Mercedes sein. Unter Mercedes geht's nicht. Mhm. Also dann haben wir uns einen gekauft. Das gehört auch zu dem, jetzt bin ich ja 75. Und manchmal lasse ich das Revue passieren und es ist eigentlich entsetzlich, wie viel man Mist gebaut hat im Leben. Oder überflüssig oder Unsinn. Geld ausgebe für nichts und wieder nichts. Aber der Mercedes, das war eine schöne Sache.
Ja.
Ich war damals noch jünger. Heute erfreue ich mich an sowas eigentlich gar nicht mehr. Ich kann Ihnen verraten, mit was ich hergekommen bin. Ich habe so ein VW ab.
Ja, ein kleiner.
Schreiber.
Ja.
Kleiner geht's nicht bei VW. Also Status, na, wenn man jung ist, will man schon noch immer ein bisschen, oder hat man Minderwertigkeitskomplexe und was weiß ich was. Heute heißt es gibt den philosophischen Spruch, lebe im Verborgenen. Und das mache ich so gut es geht. Und deswegen bin ich in meiner Wirtschaft habhaft, mit Leib und Seele. Aber außerhalb, ich glaube, auf einer privaten Party war ich seit 30 Jahren nicht, bei der Einladung.
Das
brauche ich aber auch nicht. Die haben ja jeden Tag fast eine Art Party in meiner Wirtschaft.
Aber es wird genügend Einladungen geben.
Jeden Tag. Das ist ja einer meiner Hauptjobs, solche Sachen abzuwehren.
Mhm.
Und zwar nicht aus Hochnäsigkeit, sondern ich tue sehr gern schreiben und bin so als Schriftsteller ganz erfolgreich. Und schreiben ist ein einsames Geschäft. Und das liebe ich. Weil ist vielleicht aus der Gegenpol zur Wirtschaft, das ist ja immer ein Durcheinander.
Ja.
Auch heute wird Ware angeliefert und dieses und jenes. Und dann funktioniert der Aufzug nicht. Und dann haben wir ein neues Gericht, das wir noch nie gemacht haben, haben wir heute in den Ofen geschoben. Und
was war das oder was ist das?
Es gibt ja das badische Schäufele.
Mhm.
Und wir haben auf meinem Gutshof Hegelbach, heißt er, das sind Demeter im Allgäu, Demeter Bauernhof, eine riesen Sau gekauft für 14 Tage. Und dann macht man dann natürlich Schnitzel machen nicht, aber Rouladen und Schnitzels und das und gefüllte Rouladen gefüllt damit. Und dann haben wir auch, weil 14 Tage hält das Fleisch nicht, dann müssen wir es einfrieren. Da haben wir halt zum Beispiel die Schultern in Pökellake und da haben wir sie gestern raus. Und man macht ähnlich wie badisches Schäufele, im Grunde ein Schinken geschmort aus dem Ofen.
Mhm.
Jetzt ist es aber kein Schäufele, sondern eine Schaufel. Wenn er das auf den Fuß fällt, dann kann er sich amputieren lassen. Ein riesen Brocken. Und wir sind also selten, wir haben eigentlich keine Hoffnung gehabt, dass wir das irgendwie auf heute Mittag noch hinkriegen. Der Sussi ist extra morgens um 8 Uhr gekommen. Und tatsächlich um 12:30 war das Ding spitze beieinander. Mhm. Also kurz bevor wir uns jetzt gesehen haben. Und es schmeckt wahnsinnig gut. Und mir ist dann nur eingefallen, in meiner Jugend hat man das öfters gemacht. Das war ein sogenannter Burgunder Ofenschinken. Also ein Schinken als Braten aus dem Ofen. Ja. Und das ist irgendwie fast ausgestorben.
Was gibt's da dazu? Also beim Schäufele denke ich dann an Sauerkraut zum Beispiel. Was gibt's da dazu?
Man hat also nur dieses Fleisch mit der Soße. Dann gibt es Saison, Karotten mit Erbsen dazwischen. Und nicht so aus dem Salzwasser gezogen, sondern gedünstet. Das ist auch aus der Mode gekommen. Das bedeutet Deckel drauf. Und der Geruch bleibt im Topf und ist nicht beim Nachbar drüben. Und dazu gibt es dann so eine, einfach eine Art Bratensauce von diesem Schinken dazu. Und hausgemachte Nudeln.
Was wäre denn jetzt gewesen, wenn das Ding nicht funktioniert hätte? Also irgendwann zieht ihr das aus dem Ofen und sagt, nee.
Dann hätten wir selber essen müssen.
Ja.
Und die Qualität ist ja spitze. Und da hätten wir vielleicht eine Sülze draus gemacht. Also da, eigentlich diese Küchenunfälle sind sehr häufig die Ursache für eine neue gute Idee. Also wenn das schiefgelaufen wäre, dann hätten wir so eine Art Schinkensülze gemacht. Also ist ja rosa. Oder wir hätten es ganz dünn aufgeschnitten mit grünem Spargel. Nehmen wir an, es wäre trocken gewesen oder irgendwie. Aber manchmal hat man auch Glück. Und es war halt das erste Mal. Und wir, selbst die Köche haben gesagt, wir müssen öfters was aus dem Ofen schmoren. Ja. Also meinetwegen, an Ostern machen wir als Grün Lammrücker so. Macht jeder, sondern wir bestellen uns 40 Keulen vom Sisterolam, das ist in der Hochprovence. Und die werden auch im Ganzen in den Ofen geschoben und dann aufgeschnitten.
Das ist herrlich.
Und das sind eigentlich sehr altmodische Dinge, die heute nicht mehr stattfinden, weil man sehr viele Leute dazu braucht. Also als alleiniger Koch kriegst du das nicht geregelt.
Das Wort altmodisch, das müssen wir uns im Hinterkopf behalten. Das hört sich so negativ an.
Total positiv.
Genau, das ist nämlich positiv gemeint. Ja. Aber weil Sie gerade das Gemüse angesprochen haben, früher war es im Restaurant so, Gemüse zu weich. War eigentlich die Regel.
Das sind die Schwaben schuld.
Und dann?
Ich glaube, da waren die Zahnärzte noch nicht richtig fit. Damals musste alles weich sein, weil sie zahnweg.
Ja, und dann die Gegenbewegung. Dann war es zum
alles
Teil
zu hart.
Fast roh und zu hart.
Dann kommt kam das Zauberwort al dente. Und was ist al dente? Das ist ein weiter Begriff zwischen Hartholz und was weiß ich was.
Also das ist schon auch eine Aufgabe in der Küche, dass das Gemüse dann wirklich die richtige...
Auf den Punkt.
Ja.
Und das ist das Schwierige. Und der deutsche Koch macht es lieber ein bisschen härter, dann kann er immer noch sagen, ja, das muss so sein. Aber wenn es zu weich ist, dann hat er eigentlich ganz verloren. Tun Sie mal einen Spargel ein bisschen zu weich kochen. Der Geschmack verdoppelt sich. Und es ist halt ein bisschen weich. Ne? Aber wenn der Spargel so auf Biss gekocht wird, ist es vielleicht modern und da knackt auch was im Kopf. Aber der Geschmack bleibt ein bisschen auf der Strecke.
Zu hart manchmal auch die Kartoffeln. Und da finde ich es auch ganz schlimm. Weil sie
ganz grauerhaft in der Kartoffel. Also lieber auseinandergeflogen wie hart.
Ja, weil sie die Soße aufnehmen. Die Kartoffel, also so sehe
sowieso,
ich, oder?
Ja, genau.
Und schön auf die Kartoffel draufdrücken mit der Gabel. Hieß es lange, da wurde ich oft geschimpft zu Hause. Nicht die also mit dem Messer schneiden schon mal gar nicht die Kartoffel. Die Kartoffel war irgendwie immer was sehr Heiliges. Die durfte man weder zerdrücken noch schneiden.
Sondern mit der Gabel so auseinanderbrechen.
Ja.
Und mit dem Messer, da hat mal in meiner Jugend ein Gast, ein Kellner, den Amerikaner beobachtet, der die Kartoffeln mit dem Messer geschnitten hat. Na, der Amerikaner hat gesagt, was wollen Sie denn, es geht doch. Aber die Ursache ist eine andere. Die Messer waren früher nicht rostfrei. Und alles, was Schwefel enthält und so weiter, und so Spurenelemente, dann rostet es sehr schnell und gibt auch so einen Metallgeschmack. Aber beim Edelstahl heutzutage ist es nicht mehr aktuell. Es ist vielleicht noch ein Ritual. Ich tue Kartoffeln auch nicht mit dem Messer schneiden.
Aber Sie drücken es aber in die Soße.
Aber hallo, ja, natürlich.
Und die muss auch drückbar sein, sonst ist sie... Ist
ja, also so ein deswegen zum Beispiel diese Siglinde-Kartoffel, das ist für mich ein Gummikugel. Das kann ich nicht brauchen, nicht mal für einen Kartoffelsalat, weil der nimmt vom Kartoffelsalat schon kein Öl und kein Essig auf und es glitscht wie Gummi. Und wenn man das meinetwegen zur gebratene Forelle macht und will nur ein bisschen Butter auftunken, das ist ja wie Teflon, gell?
Ich oute mich mal, bei uns kommt in den Kartoffelsalat daheim ein Spritzer-Maggi. So ein kleiner, unsichtbarer.
Ich muss Ihnen sagen, ich habe daheim privat, jetzt ist ein Bio-Maggi, das gibt es irgendwie seit Neuestem, aber ist eigentlich egal. daheim ein Spritzer Maggi finde ich total okay und ist sehr schwäbisch. Wir müssen nämlich wissen, die Firma Maggi kommt aus Singen, ist im Ländle der Spätzle und Soße erfunden worden, genauso wie Knorr in Heilbronn. Und es ist wahrscheinlich schwäbische Ehrensache, dass das da dran kommt.
Jetzt dann aber natürlich der Sprung in die Restaurantküche.
Da darf das nicht sein. Die, man geht ins Restaurant, damit es anders ist wie daheim.
Und wie kriegt dann der Spitzenkoch diese, ich weiß auch nicht, was das jetzt für eine Note macht, das Maggi, was das genau also, da freisetzt, aber wie machen Sie
das? Das ist ja eigentlich Umami, also eine Art Fleischgeschmack. Ne? Und wir machen das folgendermaßen, wir kriegen einmal in der Woche eine Riesenkiste gefrorene Hühner, das nennt man Karkassen, also das Gerippe. Und das wird auskocht und abgesiebt und dann wird es runterkocht zu unserem Flüssigmaggi, also fast wie ein Sirup.
Okay.
Und damit kann man eigentlich alles anpowern, wo es ein bisschen klemmt.
Weil wir vorher den Begriff altmodisch mal hatten und schon gesagt haben, müssen wir uns A merken und B den aus der Negativecke holen. Sie sind so ein kulinarischer Denkmalschützer und Bewahrer. Das ist vielleicht ein bisschen schöner als dieses altmodisch.
Da haben wir das falsche Wort gesagt.
Genau.
Es ist besser, wir sagen handwerklich richtig. Vom Handwerk her.
Und sind aber auch bei der Gerichteauswahl, sind es natürlich Sachen, wo Sie sagen, das macht heute keiner mehr. Warum eigentlich? Wir machen es wieder. Das heißt ja aber nicht, dass Sie jetzt gerade in der Wielandshöhe irgendwie stehen geblieben sind oder nur so ein Museumsessen machen.
Ich möchte eigentlich sagen, fast Gegenteil. Weil diese praktisch Oma-Küche, die gibt es fast nicht mehr, weil die Oma ist, wenn es Sonntagmittag Essen gegeben hat, war die schon um 7 in der Küche.
Ja.
Das bedeutet, es ist sehr lohnintensiv. Auch, sagen wir mal, ein Rostbrot, also ein Fleischboller runterhauen, draufklopfen, dann irgendwelche Tütenzwiebeln drauf und dann braten, das stinkt einfach. Aber eine Roulade draus machen, dann geht ja der Trabel schon los. Das ist einfach viel Arbeit. Da muss dann ein bisschen ein hochdünner Speck in rein und angeschmitzte Zwiebeln müssen rein und eine dünne Scheibe Gurke und ein bisschen Senf. Und dann muss man das ganz dünn klopfen und rogeln, hurgeln und dann im Ofen schmurgeln und so geht es weiter. Und das bedeutet, ich habe aus der Wielandshöhe, die gibt es jetzt 36 Jahre, habe ich noch kein Geld entnommen. Also keinen Lohn bekommen. Ich lebe von meinen Büchern und von dem anderen Blödsinn, den ich mache. Alles bleibt im Betrieb. Und dadurch können wir uns für 60 Gäste 24 Angestellte leisten. Das geht normal gar nicht. Also, okay, ich habe auch 20 Jahre Miese gemacht, aber dann hat sich das erholt und heute funktioniert das. Dass ich dachte, die Wielandshöhe zahlen mir die Krankenversicherung, aber es stimmt auch nicht. Das macht auch meine GmbH, die ist entstanden damals mit dem Fernsehen und so weiter.
Also um das nochmal zu übersetzen, Sie verdienen mit der Wielandshöhe kein Geld?
Doch, wir verdienen richtig gutes Geld, aber es bleibt in der Wielandshöhe. Die können sich Maschinen kaufen, die Löhne sind nahezu doppelt so hoch wie woanders wahrscheinlich. Und alle sind total happy. Und dadurch kochen die auch gut. Wenn ein unglücklicher Koch, trauriger Koch, der kocht nicht gut, sondern er muss, sagen wir mal, Küchenchef, der hat jetzt 3 Kinder, zur Familie braucht er Geld zum Leben. Da können Sie nicht rausreden, wir sind Künstler und wir haben nichts. Und so das ist ein Langzeitprojekt und meine Mitarbeiter sind im Schnitt, also gestern habe ich Marie gefragt, was, Sie sind schon 7 Jahre bei uns? Also an mir geht es als alter Mann relativ schnell vorüber. Nicht? Aber wir haben einfach wahnsinnig gute Leute, also lange frisch bei uns bleiben. Und das geht nur, wenn sie gut leben können.
Ja. Auf Ihrer Homepage steht relativ prominent, wenn ich das mal kurz vorlesen darf, die Hauptgänge bewegen sich bei uns zwischen 42 und 60 Euro. Die Preise richten sich weniger nach den Produkten, sondern entsprechen den Gehaltsansprüchen der Mitarbeiter. Da haben wir das nämlich. Die Preise mögen manchem hoch vorkommen, zahlt man seine vielen Mitarbeiter gut, müssen diese Preise sein. Das klingt fast so ein bisschen wie eine Rechtfertigung, weil Sie manchmal konfrontiert damit, dass die Gäste sagen,
bei dir ist aber teuer.
Das war so, aber mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, diese Aufklärungsarbeit, die ich auch für Kollegen mache, Da sagen die Leute immer, ja Mensch, der Benim kostet Espresso 3 Euro. Dann sage ich, da unten in der Fußgängerzone 3 Euro. Der Espresso ist eigentlich geschenkt. Der Typ, der ihn in den Hintragen hat, der kostet 3 Euro, nicht der Espresso. Ja. Und das vergessen die Leute oft, dass eigentlich das Personal dahinter die Kosten. Der Wareneinsatz bei einer normalen Gastronomie ist zwischen 27% und 33%. Mhm. Das heißt, 70% ungefähr sind alles andere Kosten. Und ich habe auch vor Jahren schon so Aufklärung betrieben. Wissen Sie, unser Lammrüger, der kostet 58 Euro, den können Sie auch für 15 Euro haben.
Ja.
Und in der Tiefgarage im Stehen mit Pappteller und Plastikbesteck. aber im Stehen, dann können wir ihn so günstig anbieten. Der Rest, das ist das, was das schöne Erlebnis ausmacht. Mhm. Also nicht bloß das, was auf dem Teller ist, das muss sowieso gut sein.
Ja.
Aber ich sehe mich heute gar nicht mehr so sehr als Koch, sondern als Wirt. Und da sind uns zum Beispiel viele Italiener, die machen nämlich auch viele Wolchenspaghetti und matschige Pizzen, aber sind einfach nette Kerle. Mhm. Und man geht da gerne hin.
Man geht gerne hin, ne?
Weil es gute Wirte sind. Die haben, ich glaube, auf dem Gebiet mehr Begabung, wie wir Schwaben.
Jetzt sehe ich in Ihrer Berühmtheit auch so ein bisschen ein Dilemma, dass viele Leute natürlich in die Wielandshöhe kommen, A, weil es ein Erlebnis ist, weil man fantastisch isst, aber man möchte dann halt auch den Winzen sehen. Den kennt man aus dem Fernsehen, man hat vielleicht ihre Bücher gelesen und mag die. Und man erwartet dann, dass sie auch mal durchs Restaurant laufen,
ja,
am Tisch mal stehen bleiben und ein bisschen schwätzen. Ich weiß, dass Sie das auch gern machen.
Mache ich nicht gern.
Nein?
Ich bin auch faul, aber ich werde gezwungen. Die Gäste erwarten das von mir und dann muss man das machen. Das ist mein Beruf.
Ja.
Also da muss man nicht begeistert davon sein. Das ist einfach mein Beruf. Und früher habe ich sehr darunter gelitten, dass ich schlecht weg konnte. Und heute bin ich sehr gern daheim.
Ja.
Und wir haben ja jetzt 3 Ruhetage.
Mhm.
Also ich weiß gar nicht, ob meine Mitarbeiter irgendwo anders noch schaffen können, weil wir haben eine solche Wolke 7 beieinander. Vor 20 Jahren hätte ich gesagt, das ist gar nicht möglich, aber es funktioniert. Jedenfalls, ich muss daheim bleiben und ich bin der Wirt. Und Gott sei Dank ist meine Tochter auch sehr präsent,
ja,
und richtig heiß drauf. Also die ist heutzutage wichtiger wie ich. Ich muss halt gucken, dass die Stimmung okay ist, Gerichte probieren, Ideen geben und rumfeilen, wie machen wir es und so. Aber die richtige Schufterei, die hat meine Tochter an der Backe.
Das glaube ich, aber der Satz, dass sie wichtiger ist, das ist natürlich zweischneidig, weil sie ist natürlich wahrscheinlich tatsächlich für den Ablauf, für den faktischen Ablauf viel wichtiger. Aber dieses Vincent Klink war an meinem Tisch, das hat natürlich eine enorme Bedeutung.
Sieh, das ist, also ich habe mal zu Gast gehabt in Placido Domingo und da haben wir, ich rede ja nicht viel mit Gästen, die dürfen nicht auf der Keks gehen. Dann habe ich gesagt, sagen Sie mal, leiden Sie auch ein bisschen drunter, dass Sie müssen ja heute Abend zum Beispiel antreten in der Staatsoper, ums Verrecken. Ob Sie schnupfen, aber sonst interessiert eigentlich niemand.
Ja.
Sie müssen das machen. Dann hat er zu mir gesagt, das ist einfach die Plage des Berufs.
Mhm.
Die Leute kommen nicht unbedingt hier, um, Maler zu hören oder irgendwelche Lieder oder sonst was, sondern die kommen, damit sie mich sehen. Und ich kann leider keine CD auflegen und sagen. Und das habe ich mir auch zu Herzen genommen.
Ja.
Das gehört zum Beruf, ist ein bisschen eine Sklaverei, aber man kann sich darauf einrichten. Das bedeutet, ich mache es mir zu Hause sehr, sehr schön.
Also wer schon mal ein bisschen spiegeln durfte bei Ihnen, es gibt eine tolle SWR-Doku zum Beispiel, die kann man auf YouTube, findet man die noch, da sieht man, wie schön Sie sich da gemacht haben an der Wielandshöhen-Hanglage. Sie haben
zwar das ist kein Luxus, sondern ich habe eine Holzhütte, da ist mein Atelier drin, davor ist meine Sägmaschine, Hobelmaschine, Vorräte an Buchenholz, Holzdrucke, wenn ich Lust habe. Dann geht es weiter, ist da neben nochmal ein kleines Häusl, da mache ich Musik. Und im Winter oben ist sehr hell, da schreibe ich dann. Und im Sommer, weil das ist sehr fußkalt, im Sommer hocke ich runter, da ist kühl. Und dann gibt es noch das Wohnhaus, da habe ich das untere Zimmer so als die Einliegerwohnung. Das ist mein Bett. Und oben drüber ist der Fernsehraum. Und oben drüber war meine Frau, die ist gestorben vor 2 Jahren. Und da lebt jetzt meine Tochter. Mhm. Das ist alles nicht sehr groß. Aber man kann, das war schon bei meiner Frau, wenn man lang verheiratet ist, muss man ab und zu mal flüchten. Gell? Mhm. Dann bin ich halt ins Nebenhäusli. Oder eins weiter da in meiner Werkstatt. Und konnte da gruseln. Das ist ähnliche... Ist sicher auch ein Psychoprogramm, der deutsche Hobbykeller, ne? Sagen wir mal so. Vorsicht, Vorsicht. Aber da habe ich meine ganze Leidenschaft und so weiter, das mache ich alles vor Ort.
Und dann aber eben ganz nah, genau, vor Ort, ganz nah am Restaurant.
So eine Minute, dann bin ich drüben.
Wenn es dann wieder heißt, zieh mal die Kochjacke an und lauf durch. Dann geht es, Sie haben Ihre Frau jetzt gerade angesprochen, sie ist vor 2 Jahren gestorben und Sie haben mal gesagt, es war eine große Liebe. Bin sehr, sehr dankbar, dass das alles mit meiner Tochter weiterlebt. Und Sie, also Ihre Frau, hielt mich Wirrkopf in der Spur. Haben Sie das so empfunden, dass Sie der Freigeist waren, der auch so ein bisschen, manchmal ein bisschen geirrlichtert ist und Sie hat dann wieder gesagt...
Ja, also die Richtung behalte ich im Groben bei. Aber wenn sie nicht gewesen wäre, wäre ich heute wahrscheinlich nicht mehr Koch. Weil ich wollte ja eigentlich immer was anderes machen. Ich bin nicht freiwillig Koch geworden.
Mhm. Hat Ihr Vater
Mein Vater
Ihnen,
hat mir so in den Bagger nachgeschlagen, dass übers Koch, das ist der, okay, der kam aus der Kriegsgeneration, wusste, was Hunger ist und war Tierarzt und auch Hobbykoch und Wurst und es war alles sein Ding. Und er sagt, das ist der schönste Beruf der Welt, wenn du ein guter Koch bist. Und dann hat er aber noch gesagt, wenn du ein mittelmäßiger Koch bist, ist es das Schrecklichste, was es gibt. Also werd ein guter Koch, verdammt nochmal. Und ich wollte eigentlich eher Bildhauer werden, Grafiker. Mhm. Und das sind auch so Sachen, die ich heute noch gern mache. Ja. Und meine Frau, die hat immer Sorge gehabt, dass sie abdrifft, zu viel Musik macht. Also mein Opa war Altphilologe. Der hat im Krieg zum Beispiel einen Stammtisch gehabt in Straßdorf bei Gmünd. An dem Stammtisch wurde nur Lateinisch gesprochen, zwar fließend. Und neben dran saß der Gauleiter von den Nazis und die haben sich über Lateinisch über BBC London unterhalten, was so läuft. Und aus dem Humus komme ich schon, mein Opa, so gescheiter war, unglaublicher Typ, nicht? Aber er sagte zum Beispiel, Musik verdirbt der Charakter. Das war, weil das hält vom Schaffen ab. Also, das war eine Neurose bei diesen Alten und ich musste da immer dagegen kämpfen. Und selbst meine Frau, die vom Bauernhof kommt, also Bauernhof mit 5 Kühen und 3 Handtücher Land und so weiter, heute eben sagen arm, aber die waren eigentlich reich, die haben alles gehabt, was sie brauchten. Und der Schwiegervater hat mal auch gesagt, meine Einnahmen sind, dass ich nichts ausgebe.
Aber also, da war aber trotzdem so eine, habe ich das richtig rausgehört, so eine gewisse Kunstfeindlichkeit, weil es davon abhält, sein Leben auf ganz solide Beine zu stellen.
Ja, am freien Tag nicht, aber wenn es Geschäft ist, ist Geschäft. Da war sie schwäbischer wie ich. Mhm. Aber ich habe mich daran gewöhnt und ich wusste, sie hat recht. Ja. Wir haben oft Krach gehabt. Und das tut mir heute manchmal nur ein bisschen weh, weil das Übelste ist eigentlich, dass sie immer recht gehabt hat. Mhm. Das war der Scheiß. Mhm. Und im Alter bin ich dann auf die Idee gekommen, es ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man unter dem Pantoffel ist. Vorausgesetzt, die Frau ist nicht blöd. Mhm. Dann macht man, was sie sagt und dann funktioniert alles. Und meine Tochter heute, also inzwischen bin ich erwachsen geworden und mit Ernst schon auf der zielgenau. Ja. Das Restaurant ist schon mein Ding, das war es auch immer. Mhm. Nur ist so meine Freizeit, da tue ich nicht gern mit Kochen. Aber da geht es mir vielleicht auch wie bei Ferrari, einem Rennmonteur. Zu dem kann man auch nicht sagen, du, ich komme am Sonntag zu dir und wir liegen ein bisschen unter unseren VW drunter. Dann wird er auch sagen, nein, nein. Sondern man trennt eigentlich einen Spitzenberuf auch von der Freizeit, die ich immer nutzvoll verbringen wollte. Ich habe in meinem Garten 2 Liegestühle. Ich bin noch nie drin gelegen, noch gar nie. Gott sei Dank sind die aus so Teekolzer, das verrottet nicht. Aber ich kann nichts tun, geht nicht. Irgendwas muss ich wursteln.
Aber mal tatsächlich sich vielleicht als Anregung mal in diesen Liegestuhl setzen, jetzt im Frühling, und runterschauen auf die Stadt Stuttgart. Sie haben einen fantastischen Ausblick, um dann auch wieder ein bisschen, weiß ich nicht, Inspiration zu kriegen. Oder,
ja, mache ich. Ja? Aber nicht länger wie 5 Minuten. Das reicht ja. Boah, nicht ewig da. Also ich war letztes Jahr auf Lesereise, also Sonntag, Montag, das ist, jetzt haben wir ja 3 Tage, dann ist das einfacher, an der Ostsee, und dann denkt, da bleibst du ein paar Tage, zweimal. Ich reise mal in Blauer, dann gucke ich da aufs Meer raus, und dann war das sehr beruhigend, und nach einer Stunde war das Gleiche immer noch. Dann denke ich, also da ist ja gar nichts los, gell? Da bin ich wieder heimgefahren. Da brauchen wir schon ein Segelboot, dann wäre es wieder anders.
Ja, ja. Sie haben mal gesagt, die ersten 20 Jahre Ihrer Berufslaufbahn waren eigentlich die Hölle. Sie haben immer gelitten.
Ja, weil halt jede Woche die Bank angerufen hat, wo der Umsatz bleibt. Also das war immer auf Kante genäht. Das Unglück war, erstens, ich habe ein Jugendstilhaus geerbt, irgendwie 25 Meter hoch und 100 Meter lang, ein Palast. Da hat es oben eingekriegt und da hat es abgefault. Wir sind, alles, was die Wirtschaft
wurde im Profit hatte,
muss man da wieder irgendwas zuspachteln oder sonst was. Das war das eine. Und das andere war natürlich, dass wir damals schon das gleiche Personalproblem hatten wie heute. Man sagt immer, das wäre heute. Ich habe damals mit meiner Frau nachts noch das Geschirr gespielt. Und dann hat man natürlich die Wirtschaft toll herrichten müssen. Auch weil man war ja in Schwäbisch Gmünd eine angesehene Familie. Und wie bei vielen Patriziern ist mehr Schein als Sein. Der Vater mit 6 Kindern hat zwar gut verdient, aber übrig geblieben ist fast nichts. Das ist schon bei 6 Kindern normal. Ja. Er muss aber so tun, wie wenn man steinreich wäre. Also holt man sich einen Kredit. Und wo ich meine Wirtschaft angefangen habe, hat man mir das Geld buchstäblich nachgeschmissen. Aber für 8% Zinsen, wissen Sie, was das bedeutet?
Oh ja.
Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Weil wie das reinhaut. Wir haben bloß für Zinsen geschafft und für diese Bruchbude. Und das durfte ich nie sagen, Bruchbude, das war der Stolz der Familie und dein Erbe, verdammt nochmal. Und aber irgendwann einmal, nach 18 Jahren, habe ich das Gefühl gehabt, Mensch, die Stuttgarter kommen immer so oft, wegen Promille, das ging damals schwer los.
Weil die was trinken wollten.
Das war vor 35 Jahren.
Und dann zurückfahren mussten.
Da sind die halt nur mit 2 Flaschen heimgefahren auf einem Auge. Das hat aber irgendwann mal nicht mehr so funktioniert.
Ja.
Und dann dachte ich, ich muss dorthin, wo die Kundschaft ist.
Ja. Aber Schwäbisch Gmünd, ich glaube, Sie haben es 4 Jahre geführt und dann kam schon der Stern.
Ja.
Also 1978.
Insgesamt 18 dann. Jahre und ist meine Heimatstadt nach wie vor.
Und trotzdem blieb das eine, also geschäftlich sozusagen, eine prekäre Situation, obwohl man dann einen Stern hat, obwohl die Stuttgarter kamen und es dann wirklich einen Namen hatte. Man kämpft immer, weil das stelle ich mir schwierig vor, da auch motiviert zu bleiben.
Ich glaube manchmal sogar, dass mein Erfolg heute liegt am Kämpfen damals.
Ja, wie?
Warum? Ich glaube, ohne Kampf ist Erfolg nicht möglich. Und es gibt Leute, die haben irgendwie den zocken irgendwas und gewinnen, die verlieren es auch wieder. Also ein Beruf, wo man überhaupt nicht kämpfen muss, überhaupt wenn er ein bisschen in künstlerisches Bereich geht, ist ganz selten, dass es funktioniert.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, was Sie sagen. Es kann aber natürlich auch zermürben und kann gerade das, was Sie natürlich brauchen, die Kreativität und auch rausgehen, was ausstrahlen, da kann man ja nicht mit dem Kontoauszug in der Hand rauslaufen und sagen.
Oh. Ja, es war ja immer auf der Kante. Also wir haben mal Plus gemacht, dann haben wir halt wieder ein paar Dachblätter oben einmachen. Eigentlich hat es hingehauen, wir konnten bloß keine großen Hüpfer machen. Und Spaß am Leben, und in unsere Wohnung konnte mir niemand einladen. Das war der reine Sperrmüll, was wir da gehabt haben. Aber das war einfach, so hat man sein Geschäft angefangen und um das geht's, Schritt für Schritt. Und das hat dann 18 Jahre gedauert, dann haben wir uns richtig gekannt in Baden-Württemberg. Und dann nach Stuttgart, und da waren wir bereits auch schon bekannt, und dann ging das richtig ab. Und die Zeit in Schwäbisch Gmünd war war nicht schrecklich.
Ja.
Aber man hat halt immer wieder Sorge gehabt, aber dann auch so gewisse Mechanismen der Verdrängung. Mhm. Letzte Woche war die Frau vom damaligen Sparkassendirektor bei uns zu Besuch. Und ich sage, ich erinnere mich noch gut an ihren Mann. Mein Gott, wie oft habe ich den angelogen? Und er hat gesagt, morgen bringe ich meinen Umsatz und dann war es wieder nichts. Und das war eigentlich im Nachhinein eine so menschliche Atmosphäre. Mhm. Stellen Sie sich mal vor, Sie gehen aufs Finanzamt und müssen irgendwie damals 1500 Euro Gewerbsteuer zahlen oder was. Und dann sagt er zu Ihnen, Sie, wann können Sie denn zahlen? Er zahlen Sie halt, wenn Sie können. Stellen Sie sich jetzt mal heute vor, mhm, was da eigentlich auch für eine menschliche Wärme entsteht dadurch. Mhm. Und da war man auch in der Pflicht, sich dran zu halten und nicht abzuhauen oder es auszunutzen. Und die haben ihm vertraut, ich habe denen vertraut. Und so hat es eigentlich im Menschlichen wunderbar hingehauen. Eigentlich, trotz der Sorgen, eine schöne Zeit. Mhm.
Und um da nochmal den Bogen zu schlagen, Ihre Frau hat Sie da dann in der Spur gehalten, wenn Sie vielleicht mal 2, 3 Ideen nebenaus zu viel hatten. Da, haben Sie das gemeint, wenn Sie sagen, sie hat Sie dann so ein bisschen...
Ah ja, ich habe mir dann eine 6x7 Kamera Mamiya gekauft und dann auch noch gleich oben im Dach, wir haben ja jede Menge Platz gehabt in dieser komischen Bude da, habe ich mir ein Labor eingerichtet und so weiter. Und deshalb gar nichts mit dem Geschäft zu tun gehabt, und ich habe auch für sie dann wenig Zeit gehabt, weil ich immer ein anderes Splin oder noch hab ich gemalt, habe ein Zimmer eingerichtet mit Staffelei und was weiß ich was. Aber wir haben jeden Sonntag einen Ausflug gemacht. Das mache ich heute noch.
Irgendwo ins Land raus?
Irgendwo nach Ellwanger, da oben den Schöneberg angucken, oder man fährt auch mal weiter nach Bamberg oder Nördlingen oder ins Ries, wir steigen auf der Ipfen auf oder Hohenzollern oder irgendwie. Das hat meine Frau organisiert. Jeden Sonntag. Und da waren wir dann, und wir sind ja immer essen gegangen, wir haben ja daheim gar keine Küche gehabt. Mhm. Also außer in der Berufsküche. Und man ist immer essen gegangen, und das merke ich heute noch bei vielen Frauen, schön ausgehen ist oft die einzige Gelegenheit, mit einem Mann mal richtig schwätzen zu können, ohne dass er davonläuft.
Ja, nicht? Wobei ich oft
wenn man miteinander kocht daheim, hat man sich auch meistens entwickelt. Gell?
Aber oft genug sehe ich natürlich Paare im Restaurant sitzen, die sich ganz schlimm anschweigen.
Das gibt es auch.
Eine sehr eisige Atmosphäre, und die essen dann zwar schön, aber da wollte ich ums Leben nicht tauschen. Also.
Ja. Ich muss Ihnen sagen, ich bin jetzt dann 46 oder 47 Jahre lang Wirt, nur länger, ich glaube 50 Jahre. Ich glaube, dass ein Psychologiestudium das nicht bieten kann. Und das ist auch das, was mich am meisten bedrückt, dass es in Deutschland keine alten Kellner mehr gibt. Lang gediente Kellner, berufsmäßige Psychologen, denen sich auch eine alte Witwe anvertrauen kann, so und so. Also ich habe das nur erlebt in München, zum Beispiel die Begum, das ist die Mutter vom Aga Khan gewesen, die war bei uns Gast, die hat zum Pianisten gesagt, wo soll ich denn heute Abend in die Oper hingehen oder so. Es waren gebildete Leute, und die haben niemals einen Gast überfordert. Also ich kenne in Venedig auch noch ein Lokal, da gibt es noch solche Leute, da sagen sie, bringen Sie mir den Wein, wie Sie denken. Dann weiß der ganz genau, wie viel Geld ich in der Tasche habe. Mhm. Der wird mir niemals was empfehlen, wo ich hinter sage, verdammt, jetzt hat er mir über den Tisch gezogen. Sondern der weiß ungefähr, was in meinem Geldbeutel drin ist, aus Berufserfahrung. Und solchen Leuten kann man sich anvertrauen. Und das ist eigentlich ein wahnsinnig interessanter Beruf.
Ja.
Aber nicht in ganz jungen Jahren. Weil da ist man halt noch ein Psychologe. Dann mit der Zeit kriegt man sogar eine gewisse Macht über Gäste. Man kann die sogar manipulieren oder so. Man darf das nicht machen.
Wie meinen Sie das jetzt mit Macht? Auf welchem Gebiet?
Psychologisch, dass Sie einfach die beeinflussen können. Jetzt essen Sie das oder, Sie haben keinen Appetit. Na, also ich bringe Ihnen eine Kleinigkeit, weil der Appetit kommt mit dem Essen und so weiter. Mhm. Und plötzlich kriegt die Appetit und so weiter. Oder dass man, gerade wenn sich zwei so wild angucken, dann muss man einfach mal so vorbeilaufen, mache ich so Standardfrage. Da sage ich immer, wo kommen Sie eigentlich her? Das ist mal ein guter Einstieg. Mhm. Ja, wir kommen von der Alpra. Oh, ist da gute Luft und so weiter. Und eine gewisse Stimmung erzeugen, dass die ihre Verkrampfung loskriegen. Mhm. Das gehört zu diesem Beruf eigentlich dazu. Alle reden nur vom Koch und vom Essen. Das ist aber nicht mal die Hälfte. Das muss sowieso gut sein. Der Rest ist Stimmung, Ambiente, schöne Blumen, ein Stück Urlaub bieten. Also, dass es einfach Freude macht, dass man hier ist. Ich glaube, ein guter Ausdruck. So ein kleines Zwischenhoch.
Merken Sie denn auch, wenn Gäste sogar ein bisschen Angst haben in Ihrem Restaurant, also die vielleicht das erste Mal in ein Sterne-Restaurant gehen oder in ein gehobenes Restaurant und eigentlich ja so ein bisschen Angst haben, was falsch zu machen. Oder jetzt hat der irgendwie Lust oder beide haben Lust auf ein Bier, aber sehen natürlich alle anderen trinken Shampoos. Oder
unsere Empfehlung vom Essen ist immer ein Bier, kein Shampoos.
Okay.
Und wer ein Shampoo trinkt, der kriegt es natürlich.
Ja. Ist klar. Aber spüren Sie das auch manchmal, diese Hemmschwelle?
Wer ein Champagner-Typ ist und wer ein Bier-Typ ist. Also ich bin ja eher ein Bier-Typ.
Ja.
Also mich kann man ja mit Champagner jagen, muss ich ehrlich sagen. Das bläst mich bloß auf. Und es gibt manchmal, wenn ich in der Stimmung und so weiter, aber das ist wirklich eine Gefühlssache. Und meine Tochter beherrscht es sehr gut.
Ja.
Die hat es richtig drauf. Und zwar... Das hat sehr abgenommen, dass Leute unsicher sind. Wahrscheinlich können die im Fernsehen so gucken, wie setzt man sich an den Tisch und wie läuft das so. Mhm. Das war vor 20 Jahren noch viel stärker. Und heute kommt einer in Buschhemd rein und ist völlig ungezwungen. Und da darf man sich auch nicht wundern, weil er könnte ein Milliardär sein. Gell? Da muss ich aufpassen. Und es macht mir auch viel Freude, die Leute für mich selber zu taxieren. Ne? Mhm. Und manchmal sage ich, ich habe zwei Nepalesinnen, das sind fantastische Fräulein. Sehr zierlich, schnell und blitzgescheit. Also wirklich, also wenn ich nur zwei so hätte, da kann ich mir Wirtschaft umdrehen ohne Ende. Mhm. Zäh wie Leder und hellwach und so weiter. Aber was sie natürlich nicht wissen, ist, wie funktioniert der Europäer. Ne? Mhm. Und da sage ich, da hinten der Mann, der alte Mann mit der schlechten Frisur, was hat er wohl für Beruf? Da hat er noch so einen Professor Pfitzli-Butzli-Bahn. Ja, sagen sie, ist vielleicht Pfarrer oder Lehrer. Aber hat nicht viel Geld, armer Mann. Aber wir sind sehr nett zu ihm. Aha. Dann sage ich, ist nichts, armer Mann. Ist ein Schwab, hat einen durchlöcherten Kaschmir-Pullover und eine Uhr für 50.000 Euro am Arm. Und das erfordert ein gewisses Training, das auch zu erkennen, weil zum Beispiel der Schwabe tut gern tiefstapeln, aber merken sollte man es eigentlich doch. Nicht? Also der macht an sein Auto hinten nichts noch, aber man muss schon merken, das ist ein Maybach, gell? Und kein Opel.
Ja.
Und, oder er erwartet auch, dass er beim dritten Mal erkannt wird wieder. Und das muss man alles lernen, das gehört zum Beruf.
Ja.
Und das wird heute leider sehr vernachlässigt, weil der Fokus ist ganz auf Michelin-Stern und Koch, aber der Fokus müsste eigentlich noch viel mehr auf der Gastgeberschaft liegen.
Jetzt haben Sie eingangs gesagt, für Sie ist es eine Pflicht, durchs Restaurant zu gehen. Manchmal auch eine lästige Pflicht, wenn Sie jetzt gerade vielleicht, jetzt würden Sie vielleicht lieber musizieren oder einen Holzschnitt machen oder ein Bild malen oder Bogen schießen.
Ich bin von Haus aus faul.
Oder sich um Ihre Bienen kümmern. Na, faul sind Sie nicht. Dazu sind Sie viel zu vielseitig. Ja. Aber wenn ich Sie jetzt gerade reden höre über diese Psychologie, die da in so einem Gastraum dann auch eine Rolle spielt und dieses Leute lesen und das ist doch was, was Ihnen total Freude macht, höre ich Ihnen jetzt gerade zumindest.
Ja, aber es ist ein langer Weg. Also man stellt sich mal vor, man hat eine Eckkneipe mit nur betrunkener Kundschaft.
Mhm.
Dann ist die Sache im Grunde nicht weniger schwierig, so eine Saufkneipe umzutreiben oder Hafenkneipe meinetwegen sein haben. Große Kunst, aber man muss so ähnlich sein wie die Typen, die drin hocken.
Ja, das ist schlecht.
Also, man sagt ja, jeder Wirt hat die Gäste, die er verdient. Da ist ein bisschen was dran. Und man braucht sehr lange, bis man, wie meine Frau immer gesagt hat, halte deinen Stall sauber.
Ja.
Also, wenn ganz berühmter Satz von ihr ist, da rief einer an und fragt, ob wir Parkplätze vorm Haus hätten. Meine Frau war am Telefon, wir haben es später nicht mehr so ans Telefon lassen, weil sie zu schwäbisch direkt ist. Die hat also von Politiker korrekt, das wusste ich glaube ich nicht, was das ist. Jedenfalls, haben Sie einen Parkplatz vorm Haus? Dann sagt sie ja, dann sagt der Gast, zukünftiger, ja, haben Sie auch Platz für einen Rolls-Royce? Meine Frau, lecken Sie mich am Arsch. Und hat aufgelegt.
Im Ernst?
Genau. Die ist eigentlich so ausgebildet, dass sie weiß, mit so einem Gast wirst du nie glücklich.
Ja.
Da ist von vornherein der Wurm drin, halte ihn dir vom Leib.
Weil der hofiert werden möchte, weil der das Gleichgewicht
stört. Der braucht extra, wirst so viel, dass die anderen gar nichts mehr kriegen. Und das muss man, da muss man manchmal auch, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber manche kommen halt vom Bauernhof und da hat man alles nur in einem Baggernackel.
Also sprich, den mit dem Rolls-Royce braucht man nicht, man braucht aber auch nicht den Stammtisch, der dann freitagabends gern Karten spielt oder so.
Das passt natürlich. Das hängt ja mit den Preisen zusammen. Die können bei mir schon Karten spielen, aber...
Ja, aber das meine ich mit Gleichgewicht im Restaurant, dass das dann wahrscheinlich auch nicht wirklich passt.
Ja, es ist einfach dann ein Speiserestaurant. Ja. Wobei, ich war kürzlich in so einer Eckquartierkneipe mit gutem Essen und dann sind neben dran, der Mensch ärgert nicht, das fand ich super. Also so, ich glaube, sowas kommt wieder.
Ja.
Und das hängt ja mit dem zusammen, was ich meine, mit der Atmosphäre, die einen Raum ausstrahlen muss. Aber man muss durch seine eigene Haltung, gibt man eigentlich schon den Kurs vor, wie die Kundschaft, die kommt. Mhm. Also ich bin meines Wissens noch nie in der Bild-Zeitung gestanden und habe der Bild-Zeitung noch nie ein Interview gegeben, gar nichts. Mhm. Obwohl, man hätte sich da manchmal PR-mäßig dranhängen können.
Ja.
Aber ich weiß einfach, wenn du an solche Publikumsvehikel dranhängst, dann pushen die dich hoch und irgendwann lassen sie dich fallen. Mhm. Will ich nichts damit zu tun haben. Und was wir haben, ist eigentlich die Haupt, das was Schwabenland ausmacht. Leute, die ihr Häusle zusammengespart haben, die ein normales Auto haben, ein mittlerer guter Verdienst, also relativ wenig reiche Leute, sondern ein solider Mittelstand. Und das ist natürlich, das hängt ja auch mit meiner Art zusammen, wie ich bin ja selber so.
Ja.
Und ich kenne auch sehr reiche Leute, mit denen komme ich eigentlich genauso gut, das ist kein Problem. Aber die ticken ja eigentlich, die wirklich Reichen ticken genauso wie ein normaler. Und ich sage immer zu meinen Kellnern, wisst ihr, wenn einer ganz reich aussieht, dann ist er neureich. Reiche sind ganz normale Leute. Mhm. Die hauen nicht auf den Putz, die sind vernünftig und deswegen sind sie auch zu Vermögen gekommen. Und wenn einer, also zum Beispiel so Elon Musk, der würde in unsere Wirtschaft überhaupt nicht reinpassen. Nee. Können wir absolut nicht gebrauchen. Sondern ich habe halt einen Werkmeister vom Daimler oder einen Schreiner oder auch selbst Studenten, die sich ihr Geld haben, das zu schätzen wissen, das Essen. Und nicht den Auftritt, die große Show. Dazu muss man in Disco gehen oder in irgendwie andere Lokale.
Jetzt haben Sie vorher gesagt, Sie haben mit Ihrer Frau immer am Wochenende sonntags einen schönen Ausflug gemacht und dass Sie die Tradition quasi weiterführen, also weiter die Ausflüge machen. Ist das schmerzlich für Sie?
Oft, ja. Ich mache jetzt gerade ein Buch. Im Lockdown wollte ich eigentlich, kurz vor dem Lockdown, wollte ich ein Buch über Griechenland machen. Mhm. Haben wir die ganze Mythologie reingeprügelt und meine Tochter ist da auch ganz heiß drauf und versteht eine mehr wie ich. Da waren wir 10 Tage, haben wir im Lockdown, also wir haben das Lokal zugehabt, aber in Griechenland ist noch ein bisschen was gelaufen. Mhm. Und es war so schön. Und dann sind wir zurück und dann habe ich, jetzt kann ich nicht mehr hin, jetzt ist Reiseverbot. Dann mache ich halt ein Buch über Schwabenland. Und seitdem bin ich an diesem Buch. Und es geht nur schwer vorwärts, weil das Schwabenland einer der interessantesten Gebiete ist, die man sich vorstellen kann. Da ist alles da. Verrückte, Tüftler, Genies, Lebemänner, Winzer, gutes Essen, schlechtes Essen, Hählinger, alles Mögliche. Dann allein das, was die schwäbischen Pfarrhaushalte an Genies ausgespuckt haben. Also Hegel, Hölderlin, weiß der Teufel, Digga. Und das muss immer alles drauf schaffen. Oder Pforzheim, Reuchlin und so, das sind ja alles. Reuchlin, ein unglaublicher Gigant, der Pforzheimer, Das ist jetzt auch 500 Jahre tot und so, aber die haben eigentlich die Geschichte bewegt und wir wissen das meistens gar nicht. Oder der aufrechte Gang, der wurde im Schwabenland erfunden.
Was?
So fängt mein Buch an. Und da lachen alle. Ja. Da gibt's nichts zum Lachen. Die Uni Tübingen, meine Frau Madeleine, Nachname weiß ich nicht mehr, hat bei Memmingen, südlich von Memmingen, ein Knochen ausgraben von einem Vormenschen, an dessen Becken man Beckenknochen man feststellen konnte, er ist aufrecht gelaufen. Das war vor 14 Millionen Jahren. Also, der aufrechte Gang ist im Schwabenland erfunden. Das erste Musikinstrument kommt aus einer Höhle bei Blaubeuren, eine Flöte. Ja. Das erste Kunstwerk, also nicht bloß die Abbildung von einem Pferdl oder von einem Elfenbeinelefanten, sondern dass einer aus einem Menschen einen Löwen gemacht hat oder umgekehrt. Da ist ja eine künstlerische Idee dahinter. Schwabenland. Und so geht es gerade weiter. Ich weiß gar nicht, was es mir für Neid einbringen wird da irgendwie.
Aber wie haben Sie es jetzt gerade geschafft, von Ihrer Frau zur Höhlenkunst zu kommen, weil ich Sie ja gefragt habe, ob das schmerzlich ist?
Ich komme dorthin und mit ihr war aber schon überall. Ich war schon überall mal. So. Wir waren in die Vogelherdhöhle, da kommt ja diese, ich glaube, das bringe ich es nicht mehr zusammen, das Pferdle raus oder die ganze Dinge kommt bei Bleibeuren. Da waren wir, da hat noch kein Mensch nach dem Ding gepfiffen. Da konntest du rumlaufen, reinlaufen. Mhm. Das war einfach ein Wies mit zwei Löchern sozusagen. Und egal, wo ich hinkomme, ich war schon mal da mit ihr. Und das hat sie, es war eigentlich ihr Hobby, ihre Heimat jeden Steuer umdrehen. Und das ist dann manchmal schmerzlich. Da kommst du nach Bad Wimpfen, da waren wir auch schon zweimal. Oder da und dort. Und mit denen sind aber dann bald zwei Jahre rum, jetzt wäre ich damit ganz gut fertig.
Sie haben mal was Schönes gesagt, und zwar, Sie haben gemeint, ich wünsche mir für die Zukunft, dass meine Mitarbeiter glücklich sind, dann geht's mir gut, weil die tragen mich. Und als Sie das gesagt haben, da haben Ihre Augen richtig geglänzt. Da war ganz viel Gefühl dabei. Als Sie das gesagt haben, das war, glaube ich, 2015, ist diese enge Verbindung immer noch da, fühlen Sie sich immer noch getragen oder haben Sie sich ein bisschen entfernt jetzt mit den Jahren?
Das hat sich eigentlich verstärkt. Und mittlerweile sage ich zu meinen Gästen, wisst ihr, ich bin noch mindestens 10 Jahre hier zugange, Minimum. Ich muss keine schwere Arbeit mehr machen, ich bin praktisch der Gutvater hier in der Bude. Und ich könnte mir kein besseres Altersheim vorstellen. Ich schnippe mit dem Finger und sage, ein Espresso bitte, dann ist der innerhalb von 3 Minuten da. Oder ich hocke Hände in meinem Küchenbüro drin und sage, da haben wir jetzt da frische Jakobsmuschel gemacht, machen wir mal geschwind. Ich probiere viel was auch Gäste kriegen. Und sage, jetzt haben wir da diese Jakobsmuschel, es war erst heute Vormittag. Und dann sind die halt in kürzester Zeit da. Und ich habe einfach einen Bomber-Service. Also sie tragen mich wirklich. Und ich bleibe Ihnen aber auch nicht schuldig. Also auch an Zuwendungen und Lob und ein kleines Geschenk. Also überhaupt meine ausländischen Mitarbeiter. Also die Einheimischen hier, nach denen brauchen wir nicht so gucken, weil die haben wir ja zu Hause. Aber wir haben doch auch Frauen aus Santo Domingo und so, die ganz alleine hier leben. Und dann gebe ich denen ein Wurststäßchen mit. Oder jetzt habe ich schon zwei so Malkästen mit Buntstiften und einem Zeichenblock. Guck mal, man malt mal ein Haus. Habt ihr schon mal gemacht? Nö. Ich zeige euch, wie das geht. Und versuche so, denen ein bisschen Freude zu geben. Und wenn die, ich habe auch zwei Frauen, die machen bei uns die Küche Sauberkeit. Die kommen da in mein Wohnhaus einmal in der Woche. Was aber extra versteuert ist, so blöd bin ich nicht. Das Finanzamt, Preise, da verlierst du immer. Das wird extra abgerechnet und die kriegen von mir jedes Mal ein Zehner Trinkgeld. Obwohl sie ja schon den Lohn haben, einfach, weil es wertschätzt. Es ist einfach, dadurch habe ich ein angenehmes Leben. Und man darf nicht glauben, man könnte sich ein angenehmes Leben verschaffen auf Kosten der anderen. Funktioniert auf die Dauer nicht. Verlangt viel Arbeit, viel Präzision. Die Gegenleistung, das Gegenseitige muss stimmen. Gefühlsmäßig und auch materiell.
Klink, ich danke Ihnen für den Besuch. Mir hat es unheimlich Spaß gemacht. Ich hoffe, Sie haben sich wohlgefühlt.
Mir hat es auch gut gefallen mit Ihnen. Sie haben die richtigen Fragen gestellt. Danke.
Wünsche ich Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Gute Zeit.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu in der ARD-Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.